Oft werden vor Jahrzehnten vollstreckte Gerichtsurteile neu aufgerollt. Es gibt so manchmal diese Fälle, die werden dann sehr ausführlich dargelegt. Und teilweise wird dann festgestellt, wir haben den Unschuldigen schuldig gesprochen. Schön ist, wenn das schnell geschieht, aber wenn der Mensch schon fast seine lebenslange Haft abgesessen hat und dann dieses Licht ins Dunkel kommt, ist das schon bitter. Also man hat den Unschuldigen schuldig gesprochen und automatisch natürlich den Schuldigen hat man freigesprochen. Solche Missurteile gibt es. Da sitzt jemand, wie gesagt, lebenslang im Gefängnis, weil er zu Unrecht verurteilt wurde. Und da geht jemand, obwohl er der eigentliche Übeltäter ist, frei aus. Solche Erlebnisse, die berühren uns, glaube ich, schon. Sie treffen uns in unserem Gerechtigkeitsempfinden. Und wir stellen uns vor, wenn uns das passiert wäre, wie wir dann reagieren würden. Und dieses Unrecht, das nimmt uns wirklich stark mit, innerlich. Die Predigt habe ich so überschrieben, echt gerecht, Fragezeichen. Wie kann der Mensch gerechtfertigt werden? Wie kann er freigesprochen werden, gerecht gesprochen werden? Wir leben ungern als Menschen, unabhängig von Herkunft, Alter, Geschlecht. Wir leben ungern mit Schuld bzw. mit Schuldzuweisungen. Wir wollen gerne frei sein und wir wollen uns gerne freisprechen. Und da kommt ja auch dieses Wort, so steckt da drin, man rechtfertigt sich. Man möchte wieder zu seinem Recht kommen. Man möchte falsche Anschuldigungen von sich weisen. Und Rechtfertigung bedeutet genau das. Im Prinzip hat es dieses Juristische an sich, dass jemand juristisch freigesprochen wird, von einem Richter entlastet wird, für gerecht erklärt wird. Rechtfertigung. In Sprüche 17, Vers 15 steht Folgendes über dieses Wort Rechtfertigung. Wenn man übrigens mal in so einer Konkordanz oder in so einem Programm gerechtfertigt oder rechtfertig eingibt, kommen erstaunlicherweise gar nicht so viele Verweise, je nach Übersetzung, auf Bibelstellen, obwohl das Thema ein sehr großes ist, aber es wird oft mit anderen Worten gefüllt. Sprüche 17, Vers 15, ich lese aus der Elberfelder Übersetzung, da heißt es, wer den Schuldigen gerecht spricht und wer den Gerechten für schuldig erklärt, ein Greuel für den Herrn sind sie alle beide. Also genau das, was ich skizziert habe, was oft geschieht, das Wort Gottes sagt, das ist ein Greuel für den Herrn, wenn man das verdreht, wenn man das verkehrt. Wer den Schuldigen gerecht spricht und den Gerechten für schuldig erklärt, ein Greuel für den Herrn sind sie alle beide. Der Mensch wird nicht schuldig oder böse, weil er schuldig gesprochen wird. Das ist bei diesem Thema Rechtfertigung ganz, ganz wichtig. Nur weil wir jemand sagen, du bist schuld, hat er noch keine Schuld. Er wird auch genauso wenig gerecht oder gut, weil er gerecht oder freigesprochen wird, dass wir sagen, du bist ein Guter, du hast nichts verkehrt gemacht. Damit wird nicht die Schuldfrage geklärt. Schuldspruch und Freispruch bestätigen vielmehr den eigentlich wahren Zustand. Das heißt, Rechtfertigung ist das, dass die Wahrheit entsprechend genannt wird. Ist er jetzt frei oder ist er schuldig? Der eben gelesene Vers aus Sprüche und auch die Erfahrung, die wir hier und da mal so aufgezeigt bekommen oder vielleicht auch im eigenen Leben so erfahren, zeigt, dass nicht selten der Rechtsspruch eines Menschen über einen anderen Menschen falsch sein kann. Dass man sich vertut, ob willentlich oder nicht wissend. Was aber meiner Ansicht nach viel häufiger geschieht, ist, dass der Mensch über sich selbst ein falsches Urteil fällt und sich entweder zu Unrecht verurteilt, das gibt es auch. Wir lesen im ersten Johannesbrief, dass wir unser Herz vor Gott zu Stille bringen können, wenn es uns verurteilt und verklagt, vor Gott, der alles kennt. Aber vielleicht noch häufiger, ich weiß es nicht, aber nicht selten ist es so, dass wir Menschen uns freisprechen, uns rechtfertigen, obwohl es nicht so ist. Und so, das ist vielleicht so der erste Punkt, habe ich so für mich überschrieben, echt gerecht oder nur selbstgerecht. Gerade aus diesem kommend, dass wir uns selber gerne recht sprechen oder selber uns freisprechen. Als Jesus das Evangelium, die gute Nachricht für die Menschen, erklärt und sagt, dass er von Gott gekommen ist. Er hat zu den Juden seiner Zeit, zu den Pharisäern, oft in Gleichnissen geredet und wusste, sie verstehen ihn. An vielen Stellen wird das erklärt und die Evangeliumschreiber sagen, und sie wussten, dass er von ihnen sprach. Und wo er ihnen das so durch die Gleichnisse erzählt und mitteilt, dass er von Gott gekommen ist, um den Sünder, den Schuldigen zu suchen und zu retten. Das heißt, ihn freizusprechen, ihn zu rechtfertigen von seiner Schuld, loszumachen. Dann verhöhnen ihn die Pharisäer. Wenn wir das lesen, das ist in Lukas 16, da ist die Texte, die da voran beschrieben werden, da ist das Gleichnis vom verlorenen Schaf und er sagt, dass er der gute Hirte ist und er geht und er sucht das Verlorene und bringt es wieder zurück. Und das vom verlorenen Drachmen, dass die Frau das den Haushalt auf den Kopf stellt und das findet und sich freut. Und auch das sehr bekannte Gleichnis vom verlorenen Sohn, der dann wieder zum Vater zurückkehrt und aufgenommen wird und wieder geheilt wird. Das geht dem voran. Und dann spricht er auch noch über Geld und so weiter. Und dann heißt es in Lukas Kapitel 16, Verse 14 und 15, dies alles aber hörten auch die Pharisäer, die geldliebend waren, und sie verhöhnten ihn. Und er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Gott aber kennt eure Herzen, denn was unter den Menschen hoch ist, ist ein Greuel vor Gott. Er sagt, ihr schaut höhnisch auf dieses gute Evangelium, dass Rechtfertigung von Gott kommt. Ihr belächelt das. Warum? Weil ihr euch selber für gerecht erklärt habt. Ihr habt euch gerechtfertigt vor den Menschen. Sich selbst rechtfertigen ist etwas, was uns eigen ist. Ich bin gerecht, ich bin ohne Schuld. Wie oft beteuern Leute in Amt und Würden, wenn irgendwo irgendein Skandal aufgedeckt wird, ihre Unschuld und versuchen bis zuletzt, sich selbst für gerecht zu erklären. Ja, fast buchstäblich ihre Hände, so es ist ja sprichwörtlich geworden, ihre Hände in Unschuld zu waschen, wie der Pilatus das gemacht hat. Und oft ist es so, dass es nicht lange dauert, dann kommt eine Nachricht nach der anderen, die behauptet dann genau das Gegenteil. Wir hatten vor kurzem bei uns auf Arbeit eine Betriebsversammlung und das hat alle sehr emotional mitgenommen, weil da ging Vorwurf an über Vorwurf. Und du sitzt da und hörst den Betriebsrat und hörst die Geschäftsführung und jeder bezichtigt den anderen der Lüge. Ja, oft, vielleicht sogar in den meisten Fällen, kommen Menschen, die ihre Unschuld beteuern oder die sich selbst ein gerechtes Urteil sprechen, sogar noch damit durch. Ich denke, die seltensten Fälle werden überhaupt irgendwie uns zugeführt. Aber es heißt hier an die Pharisäer gerichtet, ihr rechtfertigt euch vor den Menschen. Es ist nur vor den Menschen. Und da mag es vielleicht sogar funktionieren, da mag man vielleicht sogar durchkommen. Die Pharisäer waren der Meinung, dass dieses selbstgerechte Urteil, was sie im Prinzip sich selbst gestellt hatten, und vielleicht hatten sie es auch von den anderen Menschen, sie waren Vorbilder des Volkes, dass das auch vor Gott Bestand hat. Also das, wie sie sich sahen, so meinten sie auch, vor Gott dazustehen. So scheint es auf jeden Fall, wenn wir das so lesen. Doch Jesus deckt diese falsche Selbstgerechtigkeit, diese Fehlwahrnehmung auf. Echt gerecht oder nur selbstgerecht? Was unter den Menschen hoch ist, sagt Jesus, das ist ein Greuel vor Gott. Genau die Worte, die wir in Sprüche eben gelesen haben. Es heißt dort, wer den Schuldigen gerecht spricht, das ist ein Greuel für den Herrn. Und hier sagt Jesus das, ihr sprecht euch selbst gerecht vor den Menschen. Aber das, was so angesehen, was so hoch ist, was ihr als Grundlage für eure Gerechtigkeit gewählt habt, eure Frömmigkeit, eure Leistung, euer gutes Bemühen, eure guten Taten, das ist vor Gott ein Greuel. Und dieses Wort Greuel, das mag den Pharisäern in den Ohren geklingelt haben, weil sie wussten von vielen Vorschriften, was man alles nicht tun darf aus dem mosaischen Gesetz, was dem Herrn ein Greuel ist. Und jetzt sagt Jesus ihnen, das, wie ihr meint, gerecht vor Gott zu sein, ist dem Herrn in Wirklichkeit ein Greuel. Gott sieht einfach tiefer. Das ist das, was Jesus ihnen sagt. Er sieht unser Herz. Er kennt es. Er sagt, Gott kennt euer Herz. Wir kennen diese Gedanken, diese Aussage, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber Gott sieht das Herz an. Deswegen kommt Jesus hier zu einem unterschiedlichen Ergebnis. Er sagt, ihr meint, ihr seid gerecht, aber Gott meint, das ist ein Greuel. Weil er sieht tiefer. Ihn kann man nicht blenden mit Äußerlichkeiten. Ihn kann man nicht beeindrucken und das Innere des Menschen, das, was hier so mit Herz beschrieben ist, vor ihm verbergen. Wir können nicht in das Innere des Menschen, des anderen hineinschauen. Manchmal habe ich den Eindruck, auch nicht mal in uns selbst. Daher kommen auch solche falsche Recht- bzw. Schuldsprechungen zustande. Man sagt das, man schaut den Leuten nur vor den Kopf. Und das stimmt ja auch. Wir können nicht hineinschauen in seine Gedankenwelt, in seine Emotionen, was ihn bewegt, was ihn als inwendigen Menschen ausmacht. Ja, es kann sein, dass Menschen sehr gut von uns denken, dass sie uns für fromm und gerecht halten. So nach dem Motto, also wenn einer es verdient hat, in die Gegenwart Gottes zu kommen, dann bestimmt du oder ihr. Ihr seid ja so gute Leute. Ihr haltet noch zusammen und habt aufeinander Acht und ja, guckt, dass es allen gut geht und habt Mitleid mit den Menschen. Vielleicht mögen sie uns eine Note sehr gut geben und sagen, das ist hervorragend. Aber die wichtigste Frage bei diesen guten Bewertungen, die wir vielleicht auch irgendwo einfahren können, dass Leute sagen, so wie der, so wie die, das ist schon okay, das ist gut. Das ist in Ordnung. So wie jemand mal sagte, ja, du bist ja so eine Art VIP, so eine besondere Persönlichkeit, wenn es darum geht, Gott nahe zu sein. Wir sprachen über das Leben nach dem Tod, über die Ewigkeit. Das ist vielleicht so das Denken, was wir haben. Wir gucken, wo sind die Besten und die sind vielleicht am nahesten. Die, die schlechter sind, ja, ich bin dann wahrscheinlich ganz schön weit weg von Gott. Das ist so unser menschliches Gedankenkonstrukt vielleicht. Aber unabhängig davon, wie gut du in der Bewertung der anderen Menschen oder bei deinem eigenen Urteil abschneidest, die wichtigste Frage bleibt doch, wie sieht Gott dich? Was sieht er? Weil er sieht ja ins Herz. Wie sieht sein Urteil aus? Er kennt dein Herz. Spricht er dich gerecht? Das wird die entscheidende Frage sein. Nicht, was Papa und Mama gesagt haben, ob du ein braver Junge bist oder nicht. Es mag sein, dass wir manchmal auch als Eltern den Unschuldigen für schuldig erklären. Nicht selten vertun Eltern sich da. Und es ist auch keine Lappalie. Da braucht es auch Buße und Vergebung. Aber was ist mit Gottes Urteil? Bist du echt gerecht oder nur selbstgerecht? Was hilft es einem, der unter Mordverdacht steht, dass er sich selbst freispricht und seine Unschuld beteuert und sagt, er habe nichts Falsches getan? Und dass vielleicht auch seine Freunde kommen, das ist ein guter Kerl, der hat nichts falsch gemacht. Aber wenn der amtierende Richter, der die Autorität hat, ihn aber für schuldig erklärt, es nützt ihm gar nichts. Um jemanden freizusprechen, braucht es eine Autorität. Das kann man nicht über einen Gartenzaun machen. Im juristischen Fall, da braucht es doch jemand, der in Amt und Würden ist, der diese Autorität, diese Vollmacht auch hat. Daher der Urteilsspruch Gottes, der uns in seinem Wort, Gott wird uns in seinem Wort als gerechter Richter, als der eine Gerechte präsentiert. Sein Urteilsspruch ist doch eigentlich entscheidend, unabhängig, was wir einander so alles attestieren mögen. Er und nur er hat wirklich die Autorität und das notwendige Wissen auch über jeden von uns, um jeden Menschen richten zu können. Und nicht nur das, er ist auch der Einzige, der uns wirklich und wirksam von Schuld freisprechen und rechtfertigen kann. Ich möchte übergehen zum zweiten Punkt. Echt gerecht, wie sieht Gott dich? Wenn er der eigentlich ist, der das beurteilen kann, ist auch die Frage, wie sieht er mich? Wie sieht er uns Menschen? Weil Gott ein gerechter Richter ist, der die Wahrheit nicht beugt, der das Recht nicht beugt und nicht fünfmal gerade sein lässt oder ein Auge zudrückt, hören wir zunächst auf sein Urteil über mich, über dich, über uns alle, die wir im Bilde gesprochen vor diesem Richter im Gerichtssaal sitzen und jetzt auf diesen Urteilsspruch warten. Ich möchte bitten, wer seine Bibel dabei hat, dass wir Römer Kapitel 3 aufschlagen. Wir werden uns in diesem Kapitel in den nächsten Minuten aufhalten. Römerbrief Kapitel 3. Ich möchte lesen ab Vers 10 bis Vers 18. Römer 3, Vers 10 bis 18. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handelten sie trügerisch. Weiperngift ist unter ihren Lippen, oder Schlangenbrut, sagt eine andere Übersetzung. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen. Und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Das muss man mal so sich zergehen lassen. Das bin ich. Da war gerade die Rede von mir und von dir, von uns allen. Der Allmächtige, der wirklich hineinschauen kann, der den wirklichen Durchblick hat, fällt dieses Urteil über uns Menschen. Zusammenfassend sagt die Heilige Schrift dann, und das ist im selben Kapitel, der 23. Vers, denn alle haben gesündigt und erlangen die Herrlichkeit Gottes nicht. Das ist das Resümee, das ist zusammenfassend, was der höchste Richter sagt, wenn er uns Menschen anschaut. Ob wir uns selbst ein besseres Zeugnis ausstellen würden, ob man auf unserer Beerdigung uns versuchen sollte, in den Himmel zu loben, was wir doch für gute Menschen gewesen waren. Das ist das Urteil des obersten Gerichts, könnten wir im Bilde gesprochen sagen. Das sagt der eigentliche gerechte Richter. Der unser Herz kennt, weiß, dass darin nichts Gutes wohnt. Ich möchte dich persönlich fragen, bist du ein Sünder? Ich möchte dich fragen, könntest du von dir das so sagen? Ich bin der größte Sünder? Könntest du das sagen? Das sagt Paulus über sich. Ich glaube, er hat viel über sein Herz verstanden und er sagt, ich bin der vornehmste Sünder unter allen. Wenn wir über unsere Sünde des Lebens vielleicht mal hier und da beichten und reden müssen, dann beschönigen wir schon gerne. Dann wollen wir es nicht so dramatisch haben. Und manchmal gehen wir so weit, dass wir sogar unsere Erinnerungen quasi löschen, damit es nicht so schlimm ist. Ich kann das bestätigen. Es gibt Dinge, an die hat meine Frau mich erinnern müssen und ich sagte, ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Das war einfach zu schlecht, zu dreckig, als dass ich das noch wissen wollte. Verloren geht der Mensch übrigens wegen einer Sünde an sich. Und die Sünde heißt, dass sie nicht an den Namen des Sohnes Gottes geglaubt haben. Das ist die Sünde, für die Menschen verloren gehen, weil sie nicht vertraut haben dieser guten Botschaft, weil sie so ähnlich wie die Pharisäer ihn verhöhnt haben und gesagt haben, das ist zu billig, so einfach geht das nicht. Da kommt jemand, sucht dich, findet dich und bringt dich nach Hause. Nein, nein, du musst schon selber laufen. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Mir wurde noch nie was geschenkt. Kennen wir solche Gedanken, solche Aussagen? Und das beziehen wir häufig auch auf Gerechtigkeit und Rechtsprechung. Hiob, ein wirklich frommer Mann, der erkennt das Problem der Menschen, das sie vor Gott haben. Und er sagt in Hiob 9, Vers 2, wie könnte ein Mensch vor Gott gerecht sein? Er erkennt diese Spannung und erkennt seine Situation und erkennt den heiligen Richter Gott an und sagt, wie kann ein Mensch überhaupt vor Gott gerecht sein? Er akzeptiert dieses Urteil. Gott, in dem keine Ungerechtigkeit wohnt, kann einen Sünder nicht einfach so gerecht sprechen. Wir haben gesagt, man kann nicht einfach dadurch, dass ich sage, du bist unschuldig, bewirken, dass er keine Schuld hat. Sondern wenn so ein Spruch geschieht, dann muss das eine tatsächliche Wahrheit sein. Dann muss dieser Mensch tatsächlich auch ohne Schuld sein, bevor man ihn freispricht. Und das so bestätigt, ihn gerecht spricht. Und so sehen wir, dass Gott, in dem keine Ungerechtigkeit wohnt, er kann den Sündern nicht einfach so freisprechen, über seine Gerechtigkeit hinwegsehen. Er müsste ihn entweder verurteilen und seinem gerechten Urteil zuführen, oder aber er müsste seine Gerechtigkeit verleugnen und ein falsches Urteil fällen. Aber das macht Gott nicht, und das ist ja die gute Botschaft. Und ich weiß, ich auch in der Vorbereitung, ich wusste, ich werde zu vielen Kindern Gottes sprechen. Und ich habe das jetzt so ausgehalten, das nochmal zu hören, das Urteil Gottes über uns Menschen. Gott macht es nicht, dass er uns in die Verdammnis schickt für unser Vergehen, sondern er bietet einen Weg an, wie ein Sünder, der nach bestem Wissen und Gewissen, und Gott hat dieses Wissen, ein Todeskandidat ist, einer ist, in dem nichts Gutes wohnt. Gott hat diese Macht, aus so einem einen Gerechten zu machen. Und das ist nicht billig. Das ist nicht einfach mal eben, tut mir leid, Jesus, und dann ist das, wir müssen verstehen, was dahinter steckt. Wir haben vor kurzem Ostern gefeiert. Wir sind so dankbar dafür, dass Gott einen Weg gefunden hat, uns Sünder nicht einfach unserem gerechten Urteil zuzuführen, sondern uns zu Gerechten zu machen. Er wählt diesen Weg, den Menschen zu rechtfertigen. Er macht den Sünder gerecht. Und wir könnten natürlich fragen, wie? Einfach so? Nein, nicht einfach so. Wir lesen in 2. Korinther Kapitel 5, 21 einen so gewaltigen Vers, eine so gewaltige Aussage in diesem Zusammenhang. Und das ist so die gute Nachricht für jeden, der sagt, stimmt, ich bin hilflos verloren. Ich muss die Folgen meiner Sünde tragen. Da steht, den, der Sünde nicht kannte, und hier ist die Rede von Jesus Christus, den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das ist der wunderbare Tausch. Ich meine, dass Luther das so betitelt hat. Das ist dieser wunderbare Tausch. Das ist der Weg, wie Gott aus einem Sünder einen Gerechten macht. Jesus Christus nimmt dieses Urteil Gottes über uns Sünder auf sich. Er nimmt unseren Platz, könnten wir sagen, auf der Anklagebank in diesem Gerichtssaal ein. Und im Gegenzug bekommen wir Sünder seine Gerechtigkeit, seine Freiheit, seine Schuldlosigkeit als Geschenk. Völlig unverdient. Gnade. Und die Frage wird sein, nehmen wir sie an? Nimmst du sie an, diese Gnade, dieses Gnadengeschenk? Und das führt mich zu dem dritten Punkt, echt gerecht durch Jesus Christus. Wenn wir verstehen, dass wir uns selber nicht gerecht sprechen können, dass das nicht zählt, dass Gottes Urteil bindend ist und das bedeutet, sie haben alle gesündigt, sie haben alle das Ziel verfehlt, dann gibt es die gute Nachricht, dass durch Jesus Christus der einzige, aber wirksame und einzig wirksame Weg ist, gerecht zu werden, freigesprochen zu werden von jeglicher Anschuldigung. Vielleicht kennst du das auch, liebes Kind Gottes, dass dein Gewissen dich verklagt. Du hast irgendeine Sache nicht richtig gemacht, in deinen Augen. Vielleicht war es auch nicht richtig. Und das Gewissen verklagt dich immer und immer wieder. Vielleicht haben deine Eltern dir ein Gewissen geformt, welches sich so mit dem Wort Gottes gar nicht deckt. Aber du hast regelmäßig ein schlechtes Gewissen, wenn du irgendetwas nicht hundertprozentig gemacht hast. Und verklagst dich selber und klagst dich an. So ist diese gute Nachricht für dich und für jeden, der das anerkennt, dass er verloren ist. Gnade und Glaube sind die Säulen dieser Rechtfertigungslehre. Das ist ein Zusammenspiel. Ich möchte, dass wir nochmal einen Blick in Römer Kapitel 3 werfen. Und wir werden ab Vers 21, die fünf oder sechs Verse sind das, möchte ich mit uns lesen. Vers 21 beginne ich. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hineingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hinweg-Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden. Unter der Nachsicht Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Ja, jetzt müsste man eigentlich Grammatik studieren und hier nochmal den Satz so auseinanderklamüsern. Paulus hat ja so ellenlange Sätze und man merkt, ich habe schon vielleicht beim dritten Wort abgeschaltet oder beim zweiten Nebensatz. Da muss man schon genauer hinschauen. Aber ich möchte, dass wir diesen Text doch nicht voll erfassen und erschöpfen, aber doch der Frage nachgehen, wie geschieht die Rechtfertigung aus Glauben? Wie geht das vonstatten? Weil die Frage war ja, wie kann ein absolut gerechter Gott, in dem keine Ungerechtigkeit ist, einen Sünder, der die Strafe verdient hat, der darauf wartet, seiner Strafe zugeführt worden, wie kann der das bewirken, dass aus ihm ein Gerechter wird, ohne das Recht zu beugen? Und hier in diesem Text wollen wir das durchgehen. Als erstes, der Plan Gottes seit jeher, wie er aus seinem Sünder einen Gerechten macht. Und das ist der erste Vers, den wir gelesen haben. Es heißt, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Von Gott persönlich, das war sein Plan, geht Rettung aus. Von ihm kommt es. Und es heißt, nicht durch Gesetz, nicht durch irgendein Gesetz. Hier steht nicht durch das Gesetz und es ist nicht explizit das mosaische Gesetz gemeint, sondern was immer Menschen an Gesetzen erlassen können und sagen, so kommt man zu Gott. Er sagt, ohne Gesetz, ohne jegliche Gesetzmäßigkeit und Logik, die wir sagen, wir können so zu Gott kommen. Er sagt, Gott findet einen Weg. Das war sein Plan, ohne Gesetz. Durch Gottes Gerechtigkeit. Wir wollen zu Gott kommen, aber Gott sagt, ich komme in meiner Gerechtigkeit. Und das heißt, die Gerechtigkeit Gottes ist offenbart worden. Und wir können lange darüber reden, was das heißt, aber es ist in der Person von Jesus Christus geschehen. Die Gerechtigkeit Gottes ist in der Menschwerdung von Jesus Christus offenbart worden. Über ihn spricht das Gesetz und die Propheten. Und wenn wir das verstehen, dass das Alte Testament nicht ein alternativer Weg war für die besonders Fleißigen, Gott sich zu nahen oder gerettet zu werden, sondern dass das ganze Alte Testament, die Propheten, so ein Hinweis sind auf diesen einen Erretter, auf die Gerechtigkeit Gottes in Person, auf Jesus Christus, dann werden wir vielleicht auch das Alte Testament anfangen, mit mehr Liebe zu lesen. Weil das spricht über ihn. Er ist die Erfüllung des Ganzen. Und es heißt, dass die Propheten geredet haben und sie wüssten so gerne. Und Engel haben gerne versucht, hineinzuschauen, zu verstehen, wovon spricht Gottes Geist. Und Jesus Christus ist die Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes. Ohne Zutun von Menschenhand. Ohne unseren Fleiß, das Gesetz zu halten. Das ist Gottes Plan für die Rechtfertigung des Menschen. Als zweites die Voraussetzung. Was ist die Voraussetzung, damit Rechtfertigung geschehen kann? Und das ist direkt der nächste Vers. Das heißt, Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. So ganz einfach wird das hier doppelt wiederholt. Durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Der Glaube an Jesus Christus ist die Voraussetzung, damit aus einem Sünder ein Gerechter wird. Es ist aber auch kein Automatismus, von wegen, wir kommen alle in den Himmel. Es heißt hier, dass Glaube die Voraussetzung ist. Glaubst du, darf ich dich das persönlich fragen, glaubst du, dass du nur durch Glauben an Jesus Christus vor Gott gerecht werden kannst? Oder glaubst du, dass es da noch so eine Lücke gibt? So ein gewisses Etwas, was so du beitragen und beisteuern müsstest. Oder vielleicht komplett alles bieten müsstest. Wichtig, uns rettet nicht der Glaube an sich, sondern es heißt ja der Glaube an Jesus Christus. Der Glaube ist die Hand, die sich nach dem Rettungsring ausstreckt, weil man am Ertrinken ist. Aber retten tut einen ja nicht die eigene Hand, sonst hätte man sich ja auch an den eigenen Haaren rausziehen können. Jesus Christus rettet und durch den Glauben an ihn wird diese Rettung wirksam, wird sie erfahrbar, wird sie annehmbar. Wir greifen danach. Glaube muss auf Jesus Christus, den Inhalt des Glaubens, gerichtet sein und auf ihm gegründet sein. Das ist die Voraussetzung. Glauben, Vertrauen, sagen, stimmt, das ist wahr, was hier steht. Es gibt keinen alternativen Weg oder Umweg oder Hintertürchen. Der Preis für die Rechtfertigung, damit aus dir, einem verurteilten Sünder, ein Gerechter, ein Freigesprochener, ein Sündloser werden kann. Was ist der Preis? Und es heißt hier sehr, sehr deutlich, dass das durch das Blut von Jesus Christus geschehen ist. Das war der Preis. Der konnte nicht höher sein. Das war wirklich Höchstpreis. Mit seinem Leben hat er bezahlt. Ihn hat es alles gekostet. Für uns ist es umsonst, kostenlos. Und der Glaube wird darüber entscheiden, ob es umsonst im Sinne von wirkungslos ist, vergeblich, oder ob es ewiges Leben wirkt. Wir haben es ohne Verdienst bekommen. Ja, die Nachfolge von Jesus, liebes Kind Gottes, kostet dich alles. Sollst dein Leben an ihn geben, an ihn verlieren. Aber dass wir als Sünder zu Gerechten gemacht werden, das ist ein reiner Akt der Gnade Gottes, ohne jegliches Mittragen von irgendwelchen Kosten unsererseits. Das hat Gnade so übrigens an sich. Sie kann nicht verdient werden. Sie ist unverkäuflich. Sie ist unbezahlbar. Wir können das nicht zahlen. Aber sie hat dem Sohn Gottes das Leben gekostet. Das war der Preis dafür. Den hat er gezahlt. Durch diesen Preis, den Jesus bereit war zu zahlen, bist du als Kind Gottes, darfst du als Sünder in eine neue Stellung hineingeboren werden. Wenn jemand Jesus Christus vertraut und ihn annimmt, ist er in ihm. Das lesen wir sehr deutlich. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Es ist alles neu geworden. Das macht uns gerecht. In ihm sind wir die Gerechtigkeit Gottes geworden, die vor ihm gilt. In Christus. Das ist der sicherste Platz im Universum. Christus ist die Erfüllung des Gesetzes. Und in ihm werden alle Forderungen, die die Heiligkeit Gottes stellt, beglichen. Du kannst nur in ihm zur Gerechtigkeit Gottes werden. Liebes Kind Gottes, wenn ein Kind in eine Königsfamilie geboren wird, ich mache das jetzt nicht, aber ich dachte, ich könnte eigentlich so eine junge Familie mit einem kleinen Baby hier hinholen. Wir könnten das Kind fragen, weißt du, welche Familie du reingeboren bist? Und wenn das irgendwelche Royals wären, irgendwelche Adeligen, das Kind interessiert das nicht, das weiß das nicht. Aber die Frage ist, ändert das irgendetwas daran, dass wenn ein Kind in eine Königsfamilie hineingeboren wird, meinetwegen irgendwo in Niederlanden oder in England, ändert das irgendetwas daran, ob das Kind das jetzt weiß oder nicht, dass es so ist, dass es in eine adlige Familie hineingeboren ist, mit allen Rechten? Nein. Und daher auch die, die sich jetzt taufen lassen wollen, vielleicht bist du als Kind, hast du dich bekehrt, sie sitzen Jungs und Mädchen, wissen, ja, ich bin ein Kind Gottes. Und du verstehst vielleicht vieles von dieser komplizierten Predigt nicht. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass du von deiner Stellung her, von dem, du bist in die Familie Gottes hineingeboren, in Jesus Christus, sagt uns die Bibel. Gott sieht dich in Christus, seinem gerechten Sohn. Und das unabhängig von unserer Reife, wo wir unterwegs sind. Das ist alles wichtig, dass wir in Heiligung leben. Aber durch diesen Preis, den Jesus gezahlt hat, sind wir in diese Vorrangstellung, in diese geadelt worden damit, dass wir in die Familie Gottes hineingeboren werden durften, sozusagen hineinadoptiert. Und daraus ergibt sich ein Freispruch für uns. Dadurch, dass wir in Christus sind, dürfen wir freigesprochen werden von diesem treuen und gerechten Richter, weil wir in ihm sind, weil er, Jesus Christus, der einzige, reine und sündlose ist. Und das bedeutet für uns Leben. Gott kann gerecht bleiben und kann den rechtfertigen, der im Herrn Jesus Christus ist. Das sagt uns Vers 26, dass er den rechtfertigt, der aus Glauben an Jesus Christus ist. Darum kann niemand die Auserwählten Gottes beschuldigen, weil wir in Christus vor Gott gerecht sind. Wenn er dich gerecht spricht, was können Menschen an diesem Urteil ändern? Was kann dein schlechtes Gewissen an diesem Urteil ändern? Ja, unser Gewissen muss geschärft werden am Wort Gottes. Ja, es ist nicht egal, wie wir leben, auf jeden Fall. Aber lassen wir nicht zu, dass wir als Kinder Gottes anders leben, als wir es von unserer Stellung her sind. Und lassen wir dem Satan nicht zu, uns dieses Heil streitig machen zu wollen, diese Sicherheit in Frage zu stellen. Ich möchte zusammenfassen. Echt gerecht oder nur selbstgerecht? Was immer wir selbst von uns denken oder Menschen über uns urteilen, Gott kennt und sieht unser Herz. Er sieht dein Herz, er weiß, wie es drin aussieht. Echt gerecht, wie sieht er dich? Und zunächst müssen wir das verdauen und wissen, wir sind allesamt Sünder und verloren, wir verdienen den Tod. Echt gerecht durch Jesus Christus, Gnade und Glaube sind die Grundlage dafür, dass wir von einem Sünder zu einem Gerechten gemacht werden. Gott selbst, der höchste Richter persönlich, spricht dich gerecht, wenn du das annimmst, was er dir anbietet, die Gnade in Jesus Christus. In Römer Kapitel 4, Vers 25 möchte ich diesen Vers, so als Abschluss möchte ich lesen, heißt es folgendermaßen. Es ist die Rede von Jesus und das heißt hier, Jesus Christus, unser Herr, den hat er aus den Toten auferweckt und jetzt Vers 25, der unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Das so als Ermutigung, liebes Kind Gottes, wann immer dein Gewissen, dein Herz oder vielleicht auch der Satan und andere Menschen dich verklagen, Jesus ist auferweckt worden, damit er immer noch sagen kann, dafür habe ich bezahlt. Der ist freigesprochen. Nicht durcheinander kommen, der ist frei. Das ist schon bezahlt worden. Wenn wir eine Rechnung ins Haus bekommen, weil wir über Rot über die Ampel gefahren sind und wir bezahlen die 30 oder weiß gar nicht, es war schon lange her, dass ich was zahlen musste, vielleicht ist das mehr. Wir zahlen das einmal und nächste Woche kommt nochmal die Rechnung, dann sagen wir, Moment, das ist bezahlt. Das ist bezahlt. Jesus ist auferweckt worden zu unserer Rechtfertigung und für alle die, die noch nicht mit ihm versöhnt sind. Er ist dahingegeben worden in diesen grausamen Tod, damit du leben kannst, damit du freikommst von deinem Urteil und von deiner Übertretung. Amen.